Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen rein in die 24-Stunden-Daily-Woche, schauen aber erstmal dennoch auf die DTM an diesem Montag mit den zwei Rennen vom Dekra-Lausitz-Ring. Und eins war ja deutlich verregneter als das andere. Und damit starten wir rein. Mein Name ist Lukas Stomps und ich begrüße euch zu den 24-Stunden-Daily diese Woche. Ja, und das quasi jetzt am Montag mit einer ganz regulären Ausgabe, denn wir schauen wieder zurück auf das, was so am Wochenende passiert ist, lassen aber das zurück, was eigentlich dann kommen sollte, nämlich die Vorschau. Das kriegt ihr an diesem Wochenende in Hülle und Fülle, nämlich das Ganze im 24-Stunden-Daily. Schauen wir mal so ein bisschen auf unseren Zeitplan. Das habt ihr schon auf unseren sozialen Kanälen sicherlich gesehen. Dort blicken wir einfach mal dann drauf und das sieht nämlich wie folgt aus. Wie gesagt, heute, dass wir zurückschauen auf das, was passiert ist, nämlich auf die DTM und auf den Porsche Mobil 1 Supercup. Das ist nämlich unser Plan für heute, was dort passiert ist, wie gesagt, mit unserem Rückblick. Dann schauen wir morgen nämlich auf die Klassen und damit gehen wir rein in das 24-Stunden-Daily vom Beetle bis zum Porsche Cup. Das sind die Klassen dann im Detail, da gehen wir durch, was an diesem Jahr alles so neben den GT3-Fahrzeugen am Start ist. Dann bewegen wir uns am Mittwoch so langsam auch in Richtung des Vorschau auf den Donnerstag und vor allen Dingen auf den Favoritencheck, den wir dann dort machen. Wir nehmen ja so gut wie jedes einzelne Auto, was damit Möglichkeiten hat zu gewinnen, durch und schauen, wie denn die Chancen sind. Donnerstag, der erste Schlagabtausch, das Wichtigste dann zum Nachtqualifying, denn da ist in den letzten Jahren ja auch immer relativ viel passiert, was dort das Wochenende nachträglich beeinflussen kann. Unfälle, Strafen etc. Deswegen schauen wir da auch nochmal drauf, was da gerade wichtig ist für das Nachttraining. Dann, wer schnappt sich die Pole? Natürlich wichtig am Freitag für euch dann das Top-Qualifying in unserer Vorschau und am Samstag dann die Analyse des Top-Qualifyings und dann die Rennvorschau für das 24-Stunden-Rennen im Jahr 2024. Und das alles für euch wichtig. Diese Folge kommt heute Abend 20 Uhr. Jetzt online, also ihr könnt es perfekt entweder zum noch abendlichen Lauschen hören oder zum Einschlafen oder dann morgens direkt im Auto oder mit euren Kopfhörern sonst irgendwo. Und Dienstag, also ab Dienstag heißt es dann 14 Uhr, 24 Stunden Daily. Deswegen da auch nochmal für euch dann das Wichtigste im Detail, wie gesagt, 14 Uhr, respektive dann die Rennvorschau am Samstag um 10 Uhr. Also das könnt ihr euch in dem Sinne merken. Alles in genaueren Überblick gibt's ja auch nochmal auf unseren sozialen Kanälen. Dann schauen wir rein auf das, was die DTM so fabriziert hat. Und da gehen wir dann auf den Dekra-Lausitz-Ring. Das Wetter, muss man sagen, bis Samstag, Sonntag war ja relativ, gerade in den Qualifyings, sehr, sehr trocken. Freitag haben wir ja schon in den Trainings gesehen, dass Regen in der Luft war, denn das erste Training war ja noch ziemlich trocken, beziehungsweise es war ja in dem Sinne trocken. Und dann das zweite Training, das war in dem Sinne dann auch wirklich die Möglichkeit dann zu testen, respektive das Auto mal im Regen auszuprobieren, denn man hat ja neue Pirelli-Reifen für diese Saison bekommen, gerade mit der neuen Regenmischung, die wir dort vorgestellt haben aus dem Hause Pirelli. Und deshalb ist das ein wenig so ein Thema natürlich gewesen, dass man dort viel Tracktime sammelt. Und gerade für eine oder andere war das ja ein etwas größeres Problem. Deswegen schauen wir da auch gerne nochmal auf die Ergebnisse aus dem freien Training zurück. Im ersten freien Training war ja Thomas Preining angehend für das Tempo, Mauro Engel dort hinter rund 2/10, Kelvin Fanelli, Mocco Bortolotti und Ayan Chankuven, der Teamkollege des Österreichers, folgten dann auf den weiteren Plätzen. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass sehr verhalten waren die Turbofahrzeuge, einschließlich ja auch dann hinten die BMWs, die Ferraris und natürlich auch der McLaren. Also die Turbofahrzeuge haben anscheinend nicht wirklich unbedingt gut funktioniert. Besser dann in dem Sinne ja noch wirklich die frei atmenden Saugermotoren. Obwohl man jetzt sagen muss, klar, bei kälteren Bedingungen oder bei feuchteren Bedingungen war das dann auch grundsätzlich ein anderes Bild. Ayan Jean-Guyen dort im Free Practice 2 die beste Zeit gefahren. Van der Linde auf 2, Aitken auf 3, Christian Engelhardt und Lukas Auer folgten dann in den Top 5, die dann auch komplett machen. In Qualifying 1, wie gesagt, beide Qualifyings waren ja trocken, war es ja ein sehr enger Schlagabtausch. Thomas Breining verpasste die Pole Position, obwohl er in Free Practice 1 super schnell war, um 6000stel. Wenn man die Zeit mal vergleicht, 20.782 im freien Training 1 und im Qualifying, ja, war es auch wieder eine leichte Steigerung. Auch von ihm, aber dann auch natürlich von Calvin van der Linde, den wir in der Vorschau hatten, dass er so ein wenig, ja, nicht das Talent verloren hat, aber in der DTM sagt er, ja, da muss ich viel mehr mit Talent fahren als in der Formel E, was er in der Vorwoche bestritten hat. Deswegen, ja, war das ja auch in dem Sinne ein, ja, ziemlich interessantes Vergleichsmodell, was er dort angezogen hat. Vor allen Dingen, wie gesagt, die Formel E ja in dem Sinne ja auch super, super komplex. Im Qualifying, wie gesagt, für Up Sportsline oder für das Red Bull Up Team ja grundsätzlich sehr, sehr stark. Ricardo Feller folgte ja auf der dritten Position, 19.000stel, die ihm dort auf Platz 2 fehlten. Ayan Jean-Guyen auf 4, Ayon Maini auf 5, bestes Mercedes-Fahrzeug und bisher auch bestes Ergebnis für den Inder in dieser Saison. Niki Thiem auf 6, Mirko Bortolotti auf 7, 8 Lukas Auer und auf 9 Maximilian Paul, der Lokalmatador, auf Platz 10 folgt der nächste Mercedes. Für Lukas Auer muss man sagen, war es ein sehr anstrengendes Wochenende, das gab er auch selber zu. Schon alleine vor und nach dem Qualifying, denn er hat sich war einfach was angefangen, Nebenhöhlenentzündung. Deswegen war es für ihn nicht ganz so einfach, dieses Rennwochenende so zu bestreiten, wie er das sicherlich nicht geplant hätte. Also wie gesagt, eine Krankheit, dass man sich dort einfängt, ist nie gut und ist in dem Sinne auch total nicht vorteilhaft, muss man sagen. Dennoch super stark, dass er dort ja wirklich auf die Zähne gebissen hat und sich dort durch das Wochenende gedrungen hat. Ich meine, gäbe sicherlich einige Fahrer, die sich dort gesagt hätten, okay, wir lassen das mal oder da geht die Gesundheit dann einfach wirklich vor. Ich meine, es ging ja auch in dem Sinne komplett, dass man dort mit dieser Krankheit dann dort in dem Sinne auch wirklich 100% Gas geben konnte. Deswegen war das ja für Lukas Auer wohl in dem Sinne kein Problem, aber dennoch super, super stark. Für das weitere Feld, muss man sagen, war es für BMW sowohl im Qualifying 1 als auch im Qualifying 2 mit einer geänderten BOP nicht unbedingt eine Tadelleistung. Das können wir in dem Sinne schon mal vorwegnehmen, bevor wir in das Rennen reingehen oder in die beiden Rennen reingehen. Sheldon van der Linde auf 12, Marco Wittmann auf 14, René Rast auf 17 in Qualifying Nummer 1 und in Qualifying Nummer 2 war es René Rast Platz 13. Und Sheldon van der Linde Platz 18. Marco Wittmann auf 9, das war ein kleiner Lichtblick in den Top 10. Aber grundsätzlich muss man sagen, ja, BMW scheint in den Top-Qualifyings noch ein bisschen was gehen zu müssen. Im Oschersleben war man 6. mit dem besten Fahrzeug im Falle von Sheldon van der Linde. Und in Qualifying Nummer 2 in Oschersleben war man mit dem besten Fahrzeug auch ebenfalls Sheldon van der Linde 14. Also von daher muss man da was tun. Im Rennen lief es ja in dem Sinne deutlich besser. Und da starten wir direkt rein in das verregnete Rennen Nummer 1. Ja, und der Start, angeführt eben von Calvin van der Linde, hinter ihm ja sein direkter Teamkollege, nämlich Ricardo Feller, den zog er auch direkt in Richtung Kurve 1, gar nicht mal so schlecht in der Startreihe 2, dort hinter dem Pole-Setter zu stehen, denn, wie gesagt, es geht ja direkt links rum, man steht direkt innen, also von daher hat man direkt mal den Vorteil, wenn natürlich auch der Teamkollege da mitspielt und einem nach vorne zieht, dass man dort direkt die zweite Position übernehmen kann. Das war ja im Falle von Ricardo Feller ja auch der Fall. Und dann kam auf einmal der ganz große Regen und jeder fragte sich, ja, geht das jetzt hier noch gut? 5 Minuten nach Beginn des Rennens kam dann auch so langsam Sheldon van der Linde respektive BMW. Man hat ja nochmal eine andere Einstufung bekommen und dort ging es dann auch wohl etwas besser mit dem BMW auf der Geraden. Das Auto ja wie immer sehr, sehr stark. Das muss man sagen, da braucht man auch die passende Einstufung für, dass es dann auch wirklich so klappt und dass man dort seine Stärken ausspielen kann. Aber dass der BMW schnell ist, vielleicht auch mit einer etwas, ja, für ihn ausgelegten schlechteren BOP, das ist eigentlich kein Geheimnis. Und wenig später kam dann auch der Regen, dass dann auch die Führungsgruppe nach 8 Minuten reinging. Einige schauten dann, ja, etwas verdrüppelt durch. Ayhan-Chan Güven und Luca Engstler fielen ja durch das Kies dann auch direkt durch und mussten einige Positionen ja abgeben. Und später kam dann auch das Safety Car raus, was dann aber nicht unbedingt brachte, dass ja, war einfach viel zu verregnet. Die Strecke, muss man auch sagen, auf dem Dekra-Lausitzring nicht unbedingt für solche Verhältnisse gemacht, denn ja, wirkliche Drainagen hat man doch jetzt auch nicht gesehen, dass das Wasser irgendwie da stehen bleibt. Das hängt wirklich an den Curbs und da musste man auch nacharbeiten. Stark war, muss man sagen, einer, der wirklich sehr, sehr früh reingekommen ist, war Maro Engel und auch Niki Thiem, die spülten sich direkt mal auf die zweite respektive dritte Gesamtposition und fuhren und konnten damit dann auch den Restart damit angehen. Also für Engel, den es ja, ja außerhalb der Top 10 ja an den Start gegangen ist, war das Ganze ja sichtlich eine sehr, sehr gute Strategie. Dann ging es dann rein nach ja rund eine Stunde fast nach Rennstart, nach geplantem Rennstart, ging es dann wieder rein mit 33 Minuten und 45 verbleibend in die Restart-Phase. Verlierer, muss man sagen, dieser Phase waren Ricardo Feller und auch Mirko Bortolotti, die ja lange abgewartet haben, bis dann auch wirklich dieser Regen kam und ja einfach falsch geburkert haben, viele Positionen dadurch verloren haben und dadurch ja nicht die Möglichkeit hatten, sich entweder dann dadurch nach vorne zu spielen, wie es zum Beispiel dann eben Maro Engel getan hat. Kevin van der Linde, muss man sagen, war auch beim Beginn des Boxenstopp-Fensters lange draußen geblieben. Jemand, der aber gepokert hat, war Mirko Bortolotti. Der hat ganz klar gesagt, ich brauche die Slicks, ich möchte hier nach vorne fahren. Anfangs hat das aber nicht unbedingt so gut funktioniert. Auch war der Boxenstopp nicht einigermaßen so optimal. Schrubbte sich dann in den ersten Minuten so ein wenig ja um die Strecke. Also das war mehr Schleichtempo bei Tempo 30, so wie das aussah, als wirkliches Renntempo. Aber je mehr und mehr das Rennen dann in die Schlussphase ging, so besser ging es dann auch tatsächlich für das Auto von Mirko Bortolotti. Natürlich hat man da auch für diesen Moment ja auch irgendwo geplant, ja, das kann ja auch nochmal am Sonntag passieren. Und deshalb diese Strategie gar nicht mal so schlecht. Überholte in der Schlussphase auf Platz 15 liegend dann auch Jack Aitken, also der zu dem Zeitpunkt dann 15. war, hat sich damit dann auch diese Position gesichert. Ging für ihn dann auch noch tatsächlich in den Schlussminuten auch nochmal gegen Ayhan-Chan Güven, der auf der ja 12. Position, respektive da es um die 11. Position ging, gab er nochmal so einen heftigen Kontakt für ihn hinten rechts aufs Rad und das hieß dann auch gleichzeitig, ja, Reifenschaden zum Ende hin und für Güven dann auch nochmal einige Positionen nach hinten. Der Sieg ging aber final an Kelvin van der Linde, an ihm ging an diesem Tag nichts vorbei, auch an Maro Engel, Platz 2, das war ja eine Gruppe, die sich dort ziemlich aufgesprengt hat, muss man sagen. Thomas Breining, respektive auch Maro Engel, hatten keine Chance, irgendwie vorne anzugreifen. Lukas Auer mit einem sehr, 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 sehr starken 4. Platz, muss man sagen, auch strategisch sehr gut nach vorne gefahren. Ricardo Feller, muss man sagen, hat sich mit ja einem Schadensergebnis oder mit einem, ja, ja, schadensfreien Rennen, muss man sagen, weil er auch zwischenzeitlich außerhalb der Top 10 unterwegs war, mit Platz 5 mehr als eine Schadensbegrenzung betrieben. Und Sheridan van der Linde, Ion Meini, Niki Thiem, Engelhardt und Stolz folgten dann auf den 9. und 10. Gesamtpositionen. Und dann zum Ende für Kevin van der Linde war es ja der erste Sieg seit dem Jahr 2022, also der erste Sieg unter der Riege jetzt des ADACs. Und das eben in diesem Jahr 2024. Mirko Bortolotti eben auf 11 gefahren, knapp die Punkte verpasst. Paul Wittmann, Engstler, Güven, das waren dann Positionen 12, 13, 14, 15. Aitken und Vermeulen, die beiden Ferraris auf 16 und 17. Und dahinter dann folgten die beiden McLarens auf 18 und 19. Pechvogel dieses Rennens, muss man sagen, war René Rast, der nach dem Boxenstopp das Auto nicht mehr ans Laufen bekommen hat, fuhr dennoch später dann noch einige Runden nach dem Restart um sicherlich auch nochmal die neuen Reifensets zu testen. Aber wie es dann trocken ging und in die finale Schlussphase, machte er dann auch tatsächlich Schluss. Technisch muss man sagen, war das Rennen jetzt nicht unbedingt vergleichbar. Stark unterwegs war Calvin van der Linde, der die Pace halt wirklich sehr gut angezogen hat. Wie gesagt, Mauro Engel dahinter und auch der drittplatzierte Thomas Breining konnten da nicht wirklich was entgegenhalten. Calvin van der Linde, muss man sagen, ja, im Anfang der Anfangsphase das schnellste Auto unterwegs. Da hat ihm so ein bisschen der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wahrscheinlich wäre es da ohne das ein bisschen besser gelaufen. Aber dennoch muss man sagen, die BMWs haben sich so ein bisschen recovered, muss man ein wenig sagen. Marco Wittmann auf 13 und Sheldon van der Linde, wie gesagt, auf 6. Das ist ja dann doch noch ein versöhnlicheres Ergebnis. Für den bis dato Tabellenführer Luca Engstler ging es auf 14. Nach dem Ausritt muss er dann eigentlich froh sein, dass da nichts Größerartiges noch passiert ist. Ich meine, der Anschlag ja ein bisschen leicht, deswegen dürfte da eigentlich nicht viel passiert sein. Wie gesagt, der Gewinner dieses Rennens, muss ich sagen, ist eigentlich Mirko Bortolotti, denn der hat einfach mal probiert, was so funktioniert. Gehen wir in das Rennen 2 hinein. Thomas Breining dort der Pole-Setter gewesen, musste sich dort verteidigen gegenüber Ricardo Feller, der auf der zweiten Gesamtposition des Rennens eben gestartet ist. Und Bortolotti und Van der Linde folgten ihm direkt auf dem Fuß. Bortolotti, muss man sagen, in der Anfangsphase musste direkt mal seinen dritten Platz abgeben, kam dort irgendwie nicht allzu gut rein. Stark hingegen, muss man sagen, die Lamborghini-Riege hinter Mirko Bortolotti, nämlich mit Luca Engstler und Maximilian Paul auf 5 und 6. Während es dann wenig später, muss man sagen, anfangs sah es ja sehr danach aus, dass Thomas Breining hier das Rennen erstmal bestimmen wird. Aufgrund der Platzierungsgewichte hat man ja dort beim Porsche 5 Kilo mehr, Feller ja ohne den Podiumsplatzierung ja dort unterwegs, also in dem Sinne im Vorteil. Und das konnte er auch nutzen, hat die Führung dann 5 Minuten nach Rennbeginn übernommen. Das mit einem sehr, sehr fairen Move. Da muss man sagen, ja, Breining auch mitgespielt, war aber auch nicht unbedingt daneben. Deswegen, ja, hätte er dort irgendwie gegengehalten, wäre auch sicherlich Ricardo Feller oder sogar er, beide abgeflogen. Deshalb, ja, eine sehr strittige Situation. In den Boxenstoppfenster muss man sagen, Feller früher reingekommen als Calvin van der Linde. Das ist ein wenig überraschend, muss man sagen. Bortolotti, Engstler, Paul und Güven später reingefahren. Für Breining, der machte weiterhin Druck nach dem Boxenstopp auf Feller. Das ist ganz klar. Hat diese Boxenphase dann auch deutlich besser genutzt, muss man sagen. Die Transition-Phase Thomas Breining hat sich dann in Sektor 3 neben Feller durchgesetzt und das mit einem sehr, sehr starken Move. Dann gab es eine kleine Aufregerszene, Berührung in dieser langgezogenen Rechtskurve zu Ende Sektor 2. Dort ging es dann für Calvin van der Linde mit einer sichtlichen Berührung dann auch in Richtung Kies. Da gab es für Thomas Breining eine Verwarnung. Das wird jetzt interessant, denn unmittelbar später berührten sich beide ab Red Bull Fahrzeuge aus dem Hause Audi und ja, da ging es dann später mit einem Positionswechsel weiter. Dort hat das Abteam nicht unbedingt verstanden, warum man das jetzt unbedingt machen müsste, weil Thomas Breining hat ja das ziemlich ähnliche gemacht und da muss man sagen, ja, die Situation ist schon ein wenig anders gewesen. Feller drückt Van der Linde schon mehr raus. Jetzt kann man auch natürlich sagen, gut, Breining lässt aber auch in dieser Situation Calvin van der Linde nicht unbedingt das Überleben nötig oder lässt ihm eigentlich diesen nötigen Platz nicht verbleibend. Ja, deswegen diese Verwarnung, ja, es lässt sich drüber streiten. Also ein Platztausch, ich sag mal so, hätte sich Thomas Breining auch nicht unbedingt beschweren dürfen. Deswegen das so ein wenig der Aufreger des Rennens, muss man sagen. Ähnlicher Aufreger des Rennens war dann auch der Ausfall von Lukas Stolz und Maximilian Paul. Maximilian Paul sagte bei den Kollegen von RAM, dass er dort vorher getroffen worden ist beim Kampf gegen Sheldon van der Linde. Dort einen Reifenplatzer dann erlitten musste oder ein Slow Puncture, wie er das selber sagte, und dadurch dann abgebogen ist in Richtung Lukas Stolz und den dann halt, ja, das sah in den Bildern so, als wenn er ihn absichtlich abschießen möchte. Das aber in dem Sinne nicht passiert ist, hat sich auch direkt dann beim HRT-Team respektive bei Stolz dann auch entschuldigt, hat die Situation geschildert und ja, gut, dann in der ähnlichen Situation, glaube ich, hätte Lukas Stolz auch ähnlich reagiert, hätte dort auch ähnlich viel machen können, respektive einfach gar nichts. Das Rennen, dann unterbrochen worden mit dem Safety Car, ging dann lange tatsächlich verhältnismäßig unter dem Safety Car weiter. Wurde ja noch das Boxenstopp-Fenster abgewartet, was man sagen muss, hätte man nicht unbedingt machen müssen, denn das Ganze war ja in dem Sinne eigentlich schon durch, denn die Boxenstops zu dem Zeitpunkt, wie das passiert ist, alle ja schon drin gewesen. Dann gab es den angewiesenen Platztausch, das Ganze 12 Minuten vor Rennende nach dem Restart. Und auf den folgenden Plätzen bewegten sich dann Bortolotti, Rast und Luca Engstler. Bortolotti mit Möglichkeit anzugreifen auf Ricardo Feller. Dort hinter nutzte dann auch und wollte die Chance nutzen auch René Rast. Das wurde ihm aber spätestens dann in Turn 1 zu Verhängnis, denn Luca Engstler kam dann auch nochmal. Da musste er seinen eigenen Platz 5 nochmal verteidigen. Und auch Sheldon van der Linde kam dort außen angeflogen. Luca Engstler ging durch an René Rast und auch der hinterliegende Sheldon van der Linde hat auch nochmal einen Platz verloren gegenüber Maro Engel. Der fuhr währenddessen ja von ganz hinten auf Platz 7 und das war richtig, richtig stark. An Thomas Breining muss man sagen, nach seinem Race-Winning-Move am Ende des oder Anfang des Sektor 3, Ende Sektor 2 in dieser Linkskurve war es mehr als nur stark. 1,4 Sekunden auf Kevin van der Linde auf Abstand gehalten. Ricardo Feller auf 3, Bortolotti auf 4 und Luca Engstler mit dem starken 5. Platz hält René Rast, Mauro Engel, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann und Lukas Auer in Schacht. Dann schauen wir auch da nochmal auf die Pace. Wie gesagt, Thomas Breining von den Zeiten her so gut, sehr, sehr gut unterwegs. Kevin van der Linde mit dem Platzierungsgewicht sogar schneller gewesen als Ricardo Feller. Das muss man sagen, etwas überraschend. Da hat man wahrscheinlich im Hause van der Linde ein bisschen bessere Abstimmung gefunden. Für Bortolotti muss man sagen, wäre mehr gegangen. Hätte er das dann auch wirklich nutzen können. Hat in den Zeiten zwar jetzt nicht unbedingt die schnellste Runde auch insgesamt gedreht, aber von der Average Pace war er dann doch deutlich besser unterwegs als zumindest der vor ihm fahrende Ricardo Feller. Luca Engstler, wie gesagt, stark unterwegs, war der zweitbeste Lamborghini auch direkt schon im Feld, als auch in den Zeiten. Für René Rast Platz 6, Maro Engel 7, Sheldon van der Linde auf 8, Marco Wittmann auf 9, Lukas Auer auf 10. Das würde ich sagen, das gibt auch die Pace so ein wenig her, denn unbedingt viel schneller oder langsamer war da in dem Feld eigentlich keiner. Deswegen, dass dort in dem Feld sehr, sehr ausgeglichen war, muss man sagen, ist das schon vollkommen okay. Dann schauen wir noch ganz fix auf die Meisterschaftswertung. 63 Punkte hat jetzt Kevin van der Linde auf seine Fittiche liegen. 60 Punkte aus dem Rennen und 3 Punkte aus dem Qualifying. Und Thomas Breining mit 55 Punkten unterwegs, 50 aus dem Rennen und 5 aus dem Qualifying. Ricardo Feller folgt mit 53, 2 dahinter und 1 weiter dahinter Maro Engel, der zwischenzeitlich die Tabelle angeführt hat. Mirko Bortolotti, Luca Engstler und Sheldon van der Linde folgen auf 5, 6 und 7 mit 45, 43 und 41 Punkten. Also 22 Punkte im Falle von Sheldon van der Linde und insgesamt 18 Punkte im Falle von Mirko Bortolotti, die ja beide im Falle einer Meisterschaft ja auch vollkommen in Frage kommen. In den Teams sind Up Sportsland vorne mit 110, Winboard Racing mit 88 Punkten auf 2 und Schubert Motorsport mit 72 Punkten auf 3. Die Herstellerwertung führt Audi an mit 114 zu 106 gegenüber Mercedes AMG und Lamborghini mit 101 auf der 3. Gesamtposition, also 13 Punkte dort hinter. Weiter geht's ja mit der DTM. Ja, tatsächlich schon relativ fix. 7. bis 9. Juni, also direkt schon die Woche nach dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, geht es auf dem cm.com Circuit Zandvoort. Das Ganze eben in Nordholland. Und zum nächsten Holländer springen wir direkt mal in den Porsche Mobil 1 Supercup. Der dominierte auch wieder tatsächlich in Monaco. An ihm ging kein weiteres Auto vorbei, denn ja, er startete auch direkt von ganz weit vorne. Larit Tinfordde feierte als erster Supercup-Fahrer 3 Siege in Monaco und damit baut der zweifache Champion auch gleichzeitig seine Führungsposition aus. Als erster Südafrikaner holte Keegan Masters seine Podiumsplatzierung ein und Porsche Junior Alexander Giretti und Rookie Robert Hahn liefern die Show des Rennens mit einem sehr, sehr starken Duell, muss man sagen, das dann über das ganze Rennen abgeliefert worden ist. Und alle Ergebnisse das von dem Rennen schauen wir uns gerne noch an. Natürlich auch, wie die Meisterschaftsstände das Rennen jetzt nicht unbedingt übersehen von, wie gesagt, über Überholmanöver Robert Dahan und Alessandro Giretti. Wie gesagt, das waren die beiden, die sich dort duelliert haben, Platz 8 und 9. Alessandro Giretti ging da als Bester dort raus. Schauen wir auf die Podiumsplatzierung. Wie gesagt, Keegan Massa und Laurentin Forde, das ist ja klar, Platz 1 und 3. Aber wer folgte denn auf 2? Das war Harry King, der Brite für die BWT Lechner Racing Mannschaft. Der war der Einzige, der wirklich auch, Laurentin Forde die ganze Sache dort irgendwie hätte vermiesen können. Kasper Avacott auf 4 und Kim Marvin Klein auf 5. Bester Deutscher war tatsächlich Lirisen Sendili auf 11. Theo Überhaus und Alex Tauscher folgen dann auf Platz 12, respektive auf Platz 13. Für Theo Überhaus ging es irgendwie in diesem Wochenende nicht allzu weit nach vorne in Monaco. Das ist natürlich aus seiner Sicht schlecht, denn er kämpft natürlich auch gegen dem zweiten Fahrzeug aus dem Hause BWT Lechner Racing, das ein Rookie-Auto darstellt, nämlich Robert Dahan. Aber der, muss man sagen, aus seiner Sicht auch nur Neunter geworden. Deshalb ist es in der Meisterschaftswertung ja nicht den allzu großen Unterschied, den er dort dann zu dem Zeitpunkt feststellen muss. Meisterschaftswertung, das Ganze eben aus Monaco mit dem Meisterschaftsausbau von Laurentin Forde. 10 Punkte jetzt Vorsprung vor Harry King, Marvin Klörn auf 3, jetzt insgesamt 21 Punkte Rückstand, Keegan Masters mit 25 Punkten Rückstand, Kasper Avacott mit 26 Rückstand und Robert Dahan eben mit 29 Punkten Rückstand auf Laurentin Forde für den Porsche Mobile 1 Supercup. Gibt es eine kleine Pause. Ende Juni geht es dort weiter auf dem Red Bull Ring im Rahmen des großen Preises von Österreich. Ja, das war's von unserer Analyse und dann schauen wir ab morgen zusammen mit der Dekra, nämlich alles im grünen Bereich, mit unserem Partner für die 24 Stunden Daily auf das ganze Geschehen rund um das 24-Stunden-Rennen. Die Fans sind alle schon da, das sieht man auf den Kanälen des Nürburgrings und auch der 24 Stunden, das freut uns sehr. 200.000 Fans bzw. Zuschauer sind auch wieder erwartet für den Samstag und da freuen wir uns extrem drauf für dieses Motorsport-Spektakel. Das Ganze eben am Morgen mit unserem detailreichen Blick in die Klassen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Dabeisein und sage bis morgen, nämlich hier im 24-Stunden-Daily, hier auf meinsportpodcast.de im GT-Talk.